Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Okay, dann fange ich mal an. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 245. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Deutschland hat 83,9 Millionen Einwohner und von all diesen Menschen ist mein heutiger Gast nach Vincent Keimer der zweitbeste Schachspieler. Er ist 21 Jahre jung, Schachprofi und hat eine Elo-Zahl von 2665. Seine beiden letzten Großmeisternormen erzielte er innerhalb von 24 Stunden, was wohl ziemlich einmalig in der Schachgeschichte ist. Letztes Jahr hatte er ein großartiges Schachjahr. Er gewann die individuelle Goldmedaille für seine herausragende Leistung an Brett 5 bei der Schacholympiade und er holte Bronze bei der Einzel-Europameisterschaft. Zusammen mit seinem Bruder Rasmus bildet er vermutlich das stärkste Geschwisterpaar der Welt. Ja, wir sprechen natürlich von und mit Großmeister Frederik Swane. Hallo und herzlich willkommen, Frederik.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf, Michael.
Ich habe zu danken auf jeden Fall. So einen Nationalspieler zu haben, ist immer was Besonderes. Ja, gestern kam ganz frisch die Meldung vom Tod von Boris Spassky, dem 10. Weltmeister. Was hat das in dir ausgelöst? Hast du ihn studiert oder seine Partien studiert?
Natürlich kennt man seine Partien, aber ich habe ihn nie wirklich persönlich getroffen. Deswegen ist natürlich war ein großartiger Spieler. Ein Gentleman, sagt man in der Schachwelt, und ist natürlich schade, dass er verstorben ist.
Ja, hast du dir irgendwas abgeguckt von ihm oder eine besondere Partie, die dir jetzt einfällt oder sowas?
Ja, nicht wirklich. Natürlich, er hat viele berühmte Partien, besonders diese Partie gegen Fischer, wo Fischer auf H2 genommen hat. Aber ja, also es ist einfach ein Schachgigant gewesen.
Ja, ja, du bist noch nicht ein Schachgigant, aber vielleicht auf dem Weg. Lass uns gerne mal über dich sprechen. Ich habe eingangs gesagt, es gibt einen besseren in Deutschland, aber den, nämlich Vincent Keimer, hast du ja in der Schachbundesliga vor ein paar Tagen erst tatsächlich geschlagen. Erzähl mal, wie es dazu kam und was der Sieg für dich bedeutet.
Ja, also wir haben in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Ich hatte ihn eigentlich nicht erwartet an dem Wochenende. Aber wie es sein musste, musste ich dann am Wochenende gegen die Nummer 1, also Vincent Keimer, und dann gegen die Nummer 3 oder Nummer 4, Dimitri Kollas, an einem Wochenende spielen. Und ja, ich hatte Weiß gegen Vincent, kam gut aus der Öffnung und habe ihn sehr unter Druck gesetzt. Er hat wahrscheinlich nicht sein Bestes gezeigt in der Partie, aber ist natürlich schön, auch mal Vincent zu besiegen.
Ja, und dann am Tag drauf gab es dann aber die Niederlage gegen Dimitri Kollas. Also ihr liegt schon nahe beieinander alle in der Nationalmannschaft, ne?
Ja, würde ich schon sagen. Also Vincent ist schon noch ein Stück stärker als die anderen, aber ja, es gibt natürlich so 3-4 Spieler, die immer auf den oder auf relativ ähnlichem Niveau sind. Also ich, Matthias Blühbaum, Alexander Lutschenko, Rasmus Swane, Dimitri Kollas, genau, vielleicht auch Dennis Wagner. Ja.
Das ist ja so die Prinzengruppe, ne? Also die waren ja früher mal so eine Jugendgruppe, die auch zusammen viel trainiert hat. Du bist da altersmäßig so ein bisschen hinten dran, sage ich mal. Wie ist das, wenn du so mit denen unterwegs bist? Integrieren die dich gut oder fühlst du da schon mal, dass du da irgendwie so der Spätankömmling bist? Lassen die dich das spüren?
Mittlerweile nicht mehr. Wir kennen uns ja schon oder reisen schon zusammen seit 2,5 Jahren oder so. Und ich kannte Matthias und die anderen, Matthias, Alex, besonders die beiden und Dennis auch schon von früher. Also ich bin auch früher schon mit denen gereist, als wir zusammen mit Rasmus dann irgendwie zu irgendeinem Turnier gereist sind. Also ich kannte sie natürlich sehr gut. Dimitri Kollers kannte ich nicht so gut bis 2022 oder so, aber ja, sind alle super nett und ich bin sehr froh, da sie als Mannschaftskameraden zu haben.
Ja, dann wollte ich nochmal mit dir über diese Schachvariante sprechen, über die gerade alle sprechen, nämlich Freestyle Chess, wie es jetzt neuerdings heißt, oder ja, Fischer Random Chess 960, wie auch immer. Vincent Keimer hat ja da ein sensationelles Turnier gespielt. Wie stehst du zu der Variante? Ist das was für dich?
Also ich finde es sehr, sehr gut, um ehrlich zu sein. Ich denke, Schach sollte ein intellektueller Sport sein, wo es nicht darum geht, irgendwie die Öffnungszüge oder so auswendig zu lernen, weil heutzutage hat man schon einen großen Vorteil, wenn man irgendwie die Variante besser kennt oder den Gegner irgendwie früh überraschen kann und dann in seine Computeranalyse sozusagen locken kann. Deswegen Freestyle Chess ist natürlich eine gute Variante, um das aus dem Spiel zu nehmen. Natürlich muss man alle Muster neu lernen und so weiter, aber ich finde es sehr spannend und ja, als Profi ist das natürlich sehr anreizend.
Glaubst du, dass das auch aus Vermarktungssicht funktioniert? Weil Jan-Henrik Büttner hat ja vor, da ja, ein wirtschaftliches Thema draus zu machen und hat Investoren angezogen, die wollen auch irgendwann eine Rendite sehen. Glaubst du, dass der Zuschauer dieses Freestyle-Chess auch annimmt oder ist das nur was für die Profis, ne? Weil viele schachspielende Chess 960-Spieler gibt es ja gar nicht.
Ja, also das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage. Also bisher kann man ja sehen, dass das Freestyle Chess schon weniger geschaut wurde als, sagen wir mal, Tata Steel oder so vom normalen Zuschauer, weil es einfach schwer zu greifen ist als Anfänger. Man weiß, man hat keine wirklichen typischen Muster und so weiter. Also ich denke, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ist ja immer so. Wenn man irgendwas anfängt, dann müssen die Leute irgendwie sich erstmal dran gewöhnen. Ich denke, wahrscheinlich wird es nicht den gleichen Anreiz für die Zuschauer haben wie das normale Schach. Einfach aufgrund der Geschichte und so weiter. Aber ich denke schon, dass es auch spannend ist für Amateure, wenn sie sich drauf einlassen.
Da gibt es ja jetzt die Gelegenheit beim Grenke-Schachturnier in Karlsruhe, ne, wo man wählen kann zwischen klassisch und Freestyle und auch noch von der zweiten bis zur fünften Runde auch wechseln kann von klassisch zu Freestyle. Wirst du dabei sein? Du warst ja letztes Jahr lange im Verfolgerfeld beim A-Open. Hans Niemann hat am Ende gewonnen. Du warst lange vorne. Wie sieht's aus dieses Jahr?
Ja, ich habe sogar tatsächlich letztes Jahr in der vorletzten Runde gegen Hans Niemann verloren und deswegen hat er das Turnier gewonnen. Im Prinzip, also ist natürlich immer ein sehr schönes Turnier, Grenke Open. Man kann die Top-Profis auf der Bühne beobachten, auch als Amateur. Ich habe das Konzept immer gerne gemocht. Und ja, ich würde auch gerne in diesem Jahr mitspielen.
Bist aber noch nicht angemeldet.
Bin noch nicht angemeldet, aber die Chancen stehen gut, denke ich. Ja.
Okay. Nochmal zu Freestyle. Ich hab da eine Theorie. Also Magnus Carlsen sagt ja, ich mag das so, weil man keine Eröffnungstheorie braucht, weil man einfach so pures Schach spielen kann. Aber glaubst du nicht auch, dass das so ein Zwischenzeitraum einfach nur sein wird, bis sich die Eröffnungstheorie rausbildet? Weil es fangen ja jetzt schon Leute an, so, ich sag mal, Bücher zu schreiben oder Zeitschriftenaufsätze über die 960 Varianten. Und es gibt ja jetzt schon Stellungen, wo man weiß, okay, wenn der Turm da steht, dann ist erstens H4 der beste Zug oder so. Also da wird sich doch auch eine Theorie rausbilden. Und dann ist dieser ganze Vorteil der Theorielosigkeit ist doch dann wieder dahin. Meinst du nicht auch?
Ja, das könnte natürlich passieren. Braucht natürlich schon sehr viele Jahre. Also bisher,
Ja.
glaube ich, weiß noch niemand hier genau. In genauer Stellung 913 ist jetzt hier F4 der beste Zug und kennt dann irgendeine Variante da. Natürlich weiß oder kann man sich so ein bisschen denken, wo die Figuren so hingehören, wenn man Chessline 60 schon ein wenig studiert, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Aufgabe der Spieler, auch nicht einmal zu versuchen, Chessline 60 zu analysieren, weil das ist ja der Punkt von Chessline 60, dass man jetzt nicht die Öffnungszüge kennt. Also man kann schon irgendwie die Stellung und so weiter analysieren, aber ich würde hoffen, dass nicht irgendwelche Spieler da auf die Idee kommen, jetzt hier wirklich auswendig zu lernen, das ist jetzt der beste Zug in Stellung 905.
Ja, schauen wir mal, wie es kommt. Das ist eine spannende Zwischenzeit jetzt auf jeden Fall. Ja, dann reden wir doch mal ein bisschen über das Persönliche. Du bist in Deutschland geboren, anders als Rasmus, genauer gesagt in Lübeck, hast aber ja dänische Wurzeln. Das sieht man ja auch an deinem zweiten Vornamen, den finde ich sehr schön, Ingemann.
Ja.
Wie pflegst du die dänischen Wurzeln? Pflegt ihr das zu Hause?
Ja, also wir reden immer Dänisch zu Hause. Deswegen, ja, pflege ich die dänischen Wurzeln. Ich fühle mich schon, okay, ich fühle mich jetzt nicht dänisch oder deutsch, aber ja, ist natürlich, ich finde es immer sehr toll, wenn ich nach Dänemark komme und dann mit anderen dänischen Leuten reden kann. Und ich finde es wirklich, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich bilingual aufgewachsen bin.
Haben die nie versucht, dich abzuwerben da von der dänischen Nationalmannschaft?
Haben sie tatsächlich versucht, aber ich hab meine Wurzeln in Deutschland im Schachlichen, deswegen spiele ich natürlich für Deutschland.
Okay. Hast du denn einen Bezug zur lokalen Schachszene? Du kommst ja aus Lübeck. Ich glaube, der ehemalige DSB-Präsident Ulrich Krause kommt auch aus Lübeck. Habt ihr da irgendwie, gehst du da manchmal auch vor Ort hin oder trainierst du quasi nur zu Hause oder?
Also früher bin ich sehr häufig in den Lübecker Schachverein gegangen, auch als ich noch so 2,55 hatte oder so. Aber ja, in letzter Zeit irgendwie habe ich nicht wirklich die Gelegenheit dazu. Also bisher zum Beispiel in diesem Jahr war ich 3 Wochen zu Hause oder so und der Rest der Zeit war ich unterwegs. Deswegen habe ich nicht wirklich die Gelegenheit dazu im Schachverein irgendwie. Es gab immer früher einen Monatsblitz, also einmal im Monat gab es dann so ein Blitzturnier, aber das habe ich jetzt länger nicht mehr gespielt.
Und jetzt haben wir über deinen Bruder Rasmus gesprochen. Der ist ja, ich glaube, über 6 Jahre älter als du. Wie war das so in der Kindheit? War er dein Vorbild oder hast du dich eher so ein bisschen von ihm abgegrenzt und dein eigenes Ding gemacht?
Okay, tatsächlich habe ich eher mein eigenes Ding gemacht. Also wir haben früher so Blitzpartien gespielt, manchmal, bis ich so 12, 13 war. Ich habe sehr, sehr viel verloren und war auch sehr traurig manchmal, aber weil ich so viel verloren habe. Aber das war auf jeden Fall eine lustige Zeit, haben wir dann irgendwann aufgehört. Aber ja, also ich habe natürlich viel von ihm gelernt, aber wir haben nie wirklich irgendwie zusammen trainiert oder ähnliches. Also ich bin schon meinen eigenen schachlichen Weg gegangen.
Aber es gäbe ja schon, also wenn man zu Hause so einen Trainingspartner hat oder so, es gäbe ja schon Synergien, ne? Aber das ist wahrscheinlich in so einer Geschwisterbeziehung ein bisschen schwierig dann.
Also ich will das unbedingt, aber er hat keine Lust, zusammen mit mir zu trainieren. Keine Ahnung.
Ach, eigentlich,
Ja.
okay.
Jetzt, ich versuche ihn hier unter Druck zu setzen, dass er das macht, aber
Ja.
okay, keine Ahnung. Aus seiner Perspektive ist das natürlich ein bisschen was anderes. So der kleine Bruder, von dem er nicht erwartet hatte, dass ich dieses Level vielleicht erreiche oder so, ja, mit ihm zusammen zu trainieren. Ich weiß nicht. Er hat einfach eine andere Perspektive als ich.
War das für Rasmus und auch für dich überraschend, dass du ihn irgendwann mal überholst? War das ungeplant?
Also auf jeden Fall ungeplant. Also ich hatte nicht wirklich vor, irgendwie Schachprofi zu werden am Anfang, als ich so 12, 13 war. Und ich hatte auch bis ich so 16 war, hatte ich nur eine Elo von 2,420 oder so, was jetzt nicht ausreicht, um Profi zu werden. Und dann habe ich halt in der Pandemie einen sehr großen Sprung gemacht. Also wirklich erwartet hatte ich es jetzt nicht, hier jetzt heute 2,660 oder sowas zu haben. Aber ja, ich mache einfach mein Ding und ich habe nie wirklich großen Wert auf irgendwelche Titel oder ähnliches gelegt, sondern ich versuche mich einfach weiter zu verbessern und Spaß am Spiel zu haben.
Ja, das klappt ja auch sehr gut. Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe gelesen, du hast einen gehörlosen Weltmeister als Trainer gehabt. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also wie habt ihr euch verständigt?
Tatsächlich konnte er schon so wenig hören.
Also, okay.
Sehr schwach, aber konnte schon wenig hören. Und sonst verständigt man sich natürlich über Schach. Aber er konnte mich schon verstehen, wenn man... Man musste ein bisschen lauter reden, aber ja.
Okay. Und er hat dir, also Sergei Salov heißt er, und er hat dir so die Grundzüge quasi beigebracht? Oder wie weit ging es mit ihm? Was hast du von ihm mitgenommen?
Ja, also absolut die Schachliebe. Also er hat mir sehr viele wirklich schöne Partien gezeigt von Neshmedinov oder solche Leute, sehr, sehr viele schöne alte Partien und er ist einfach ein Schachfreak, kann man sagen, und sehr, sehr schachbegeistert. Und ja, ich habe mit ihm zusammen trainiert, bis ich 10 war oder so ähnlich. Und ja, es hat einfach immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, zusammen mit ihm zu trainieren.
Schachliebe, sagst du? Es gibt ja auch Profis, die sagen, sie spielen eigentlich gar nicht gerne, sondern sie können es halt gut und es ist halt ihr Beruf, aber bei dir ist es schon Schachliebe?
Ja, also auf jeden Fall, bei mir ist es auf jeden Fall Schachliebe. Ich denke auch, die meisten Profis lieben auch Schach, weil ansonsten kann man nicht wirklich so viel Zeit da rein investieren und auch ökonomisch ergibt das jetzt auch nicht so viel Sinn, Schachprofi zu werden, in Europa zumindest. Aber ja, es gibt natürlich viele verschiedene Leute und es ist wichtig, auch nicht den Spaß zu verlieren, wenn man's sich zu einem Job macht.
Ja. Jetzt hattest du noch weitere Trainer in deiner Karriere. Welche waren das? Welche kamen dann nach Sergei Salov?
Also ich hatte zwischenzeitlich Merijn van Delft mit ihm Training, als ich 12 war oder so. Ein Jahr oder so etwas. Ich weiß es nicht genau. Und dann hatte ich über eine längere Zeit habe ich mit David Lobsanice trainiert. Und ja, er hat mir sehr, sehr viel beigebracht über Schachpsychologie, positionelle Grundprinzipien und so weiter und so fort. Also von ihm habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt.
Und jetzt?
Mittlerweile habe ich keinen Trainer. Also der letzte wirklich feste Trainer war tatsächlich David Lobsanice. Und ich glaube, ich habe mit ihm das Training aufgehört Mitte 2022. Glaube ich, also seit 2,5 Jahren habe ich nicht wirklich einen festen Trainer, aber natürlich geht man häufig irgendwie zu Trainingslagern, zum Beispiel mit dem Deutschen Schachbund und hat dann Training mit Peter Leko oder Rustam Kasimjanov. Oder auch vor kurzem hatten wir Training mit Ramesh. Das war auch sehr spannend, also man hat schon manchmal Training, aber so einen festen Trainer habe ich jetzt nicht.
Ja, Ramesh habe ich später noch auf dem Zettel stehen, da kommen wir noch dazu.
Okay.
Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass du sehr viel unterwegs warst dieses Jahr. Wie ist das so, wenn du wochenlang auf Reisen bist? Magnus Carlsen reist ja da oft mit seiner ganzen Familie. Das ist wahrscheinlich finanziell auch ein bisschen schwierig. Reist du da dann alleine oder mit Rasmus zusammen oder wie läuft das?
Okay, häufig hat man verschiedene Leute, mit denen man zusammen ist. Als ich Weik am See gespielt habe, hatte ich jetzt keinen mitgenommen, also war ich dann alleine dort.
Das ist schon heftig, oder? So ganz alleine in so einem Dorf.
Ja, muss man sich halt dran gewöhnen, wenn man Schachprofi ist. Oder viele nehmen auch irgendjemanden mit. Ich habe das tatsächlich versucht, aber niemand hatte wirklich Lust, in Walkernsee 2 Wochen lang zu sein. Deswegen, ja.
Okay, ja, kann man ja auch den Leuten nicht verdenken, wenn man selber kein Schachspieler ist. Mhm. Ja, dann lass uns gern mal so ein bisschen über deine spielerischen Highlights und Erfolge sprechen. Als erstes habe ich mir aufgeschrieben, du bist Weltmeister, U16-Weltmeister. Erzähl mal was drüber, wie kam das, was war das für eine Art von Turnier? Ja,
ich bin U16-Weltmeister geworden. Ich habe sogar vergessen, wie ich überhaupt ins Finale gekommen bin. Also irgendwann waren dann 16 Spieler haben dann im K.O.-System gegeneinander gespielt. Ich habe mich irgendwie dafür qualifiziert, aber ich weiß es nicht genau. Und dann hat man halt Matches gegen die anderen Spieler gespielt, die sich auch qualifiziert hatten.
Also online, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Ja.
Genau, also das war 2020 online, U16-Meisterschaft wegen der Pandemie. Und war auch nicht im klassischen Format, sondern im Schnellschachformat und auf einer ganz komischen Webseite und so weiter. Tornello hieß das und es war ein bisschen komisch, aber man hat auf jeden Fall, oder wir haben dann so Matches gegeneinander gespielt und wie im World Cup im Prinzip und ich habe halt dann jedes Match gewonnen und bin ins Finale eingezogen, hab das dann auch gewonnen.
Wer waren so die Gegner im Finale, Halbfinale? Sind die jetzt auch alle? Haben die auch so eine Explosion gehabt wie du? Oder sind die in der Versenkung verschwunden, die anderen?
Also die meisten Spieler sind schon auch dort. Also zum Beispiel Vincent Keim hat auch mitgespielt damals. Aber er ist rausgeflogen gegen Cardoso.
Was?
Ich weiß nicht, ob man ihn kennt, aber er hat so 2,530 oder so von Kolumbien.
Okay.
Und ich habe auch gegen Jonas Bulbiere gespielt im Turnier und ihn besiegt. 1,5 zu 1,5, glaube ich, im Match. Und ansonsten habe ich auch gegen ein paar Amerikaner gespielt, die man kennt, wenn man in der Schachszene oder sehr tief in der Schachszene ist, aber jetzt nicht die bekanntesten Namen. Also Andrew Hong zum Beispiel ist ein Name, der auf chess.com sehr aktiv ist. Ja.
Ja, und was, also hat das in dir was ausgelöst irgendwie, so nach dem Motto, ja cool, jetzt werde ich Schachprofi, oder war das unabhängig eh schon dein Wunsch?
Tatsächlich hat das wirklich etwas in mir ausgelöst. Also, was man wissen muss, ist, in dem Jahr, im gleichen Jahr wurde ich auch Vize-Europameister, glaube ich. Auch online, aber das war wesentlich schwächer. Aber irgendwie dieser Weltmeistertitel hat mir so eine Art Hunger oder so ausgelöst, irgendwie so besser zu werden oder so. Es ist sehr schwer zu erklären, aber so irgendwie die Motivation, okay, du kannst es schaffen und auch irgendwie, ja, keine Ahnung, so die Gewinnermentalität oder so, irgend sowas in mir ausgelöst. Also es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht.
Ja, cool. Ja, und dann ging es ja weiter. Wir springen ein bisschen. Und von Cardoso kommen wir zu Eduardas Rosenthalis. Auch ein schöner Name, mit dem du bestimmt auch was verbindest. Erzähl mal die Geschichte.
Ja, also die Partie war nicht besonders spannend, aber mit dem 20-zügigen Remis in der Bundesliga habe ich 2 GM-Normen hintereinander gemacht. Die Geschichte war so, dass ich die Woche vorher im Hamburger Schachclub erst und dann später im alten Teichweg habe ich dort ein GM-Turnier gespielt. Ich hatte schon eine GM-Norm, aber dort habe ich dann ein GM-Turnier gespielt und bin super schlecht gestartet und musste, glaube ich, die letzten drei Partien, nee, die letzten 4 Partien, glaube ich, sogar must win hatte ich dort. Deswegen, ich hatte überhaupt nicht erwartet, dass ich da eine GM-Norm mache und habe dann irgendwie alle Partien da gewonnen. Und dann am Tag danach musste ich dann in Hamburg wieder spielen in der Bundesliga, wo ich eigentlich fast sicher eine GM oder mit einem Remis die GM-Norm absichere. Und dann habe ich irgendwie innerhalb von 25 Stunden habe ich dann 2 GM-Normen gemacht und wurde dann so Großmeister. Ja. Ist natürlich was Besonderes.
Habt ihr inzwischen gecheckt, ob das einmalig in der Welt ist? Weil es waren damals irgendwie so ein paar Tweets nach dem Motto, ja, das ist wahrscheinlich einmalig, aber die FIDE prüft's noch oder so. Ich habe es nicht rausgekriegt, ob es wirklich noch nie war vorher so schnell.
Ich habe auch keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Es ist mir auch ziemlich egal. Im Endeffekt, ich hatte nie wirklich das Ziel, irgendwie Großmeister zu werden. Deswegen war natürlich eine schöne Sache, aber ja, mittlerweile auch Geschichte. Ja,
noch mal eben so Großmeister geworden, so schnell, ja. Dann hast du noch ein starkes Ergebnis beim German Masters gehabt, 2022, zweiter Platz hinter Vincent Keimer. War das so dein Durchbruch in die nationale Spitze, kann man das sagen?
Nicht wirklich. Also ich denke, ein Turnier ist nicht wirklich das Gleiche, wie irgendwie zu sagen, dass man wirklich in der nationalen Spitze ist. Also ich wurde dort Zweiter, ein Punkt hinter Vincent Keimer, habe auch ein gutes Turnier gespielt und so weiter. Aber ein Resultat ist nicht wirklich ausschlaggebend, denke ich, um festzustellen, ob man jetzt irgendwie Nummer 50 der Welt, Nummer 100 der Welt oder irgendwie in der nationalen Spitze ist.
Ja.
Also das kam erst später.
Okay, also das war ein überraschendes Ergebnis damals noch. Da warst du noch nicht auf dem Level wie heute, oder?
Ja, auf jeden Fall nicht. Also viele, viele Dinge habe ich mittlerweile ausgebessert. Ich hatte viele Schwächen, aber auch viele Stärken damals. Aber ja, ein Turnier kann das nicht ganz rechtfertigen. Ich denke schon, dass ich so auf den... Ich hatte damals noch ein Rating von 2,55 und ich war wahrscheinlich eher auf dem Level von 2,6, 10 oder 20 oder sowas. Aber ja, damals waren die Ratings auch höher und so weiter. Also ich war noch ein bisschen, ein Ticken unter den anderen von der Spielstärke her.
Was hast du denn ausgebessert an deinem Spiel inzwischen in den letzten 2, 3 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also früher war ich sehr, sehr aggressiver Spieler und dynamischer Spieler, sehr auf das Rechnen fokussiert, und mittlerweile habe ich dann in den letzten paar Jahren natürlich alles verbessert, aber besonders so das positionelle Spielverständnis und ja, was sind so die Spielprinzipien, wo noch man normalerweise gehen oder wo man oder wie spielt man eine genaue Stellung? Im Prinzip aus positioneller Sicht, eher als taktischer Sicht und so eher das Spielverständnis verbessert, ja.
Und wie machst du das? Also wie verbessert man sein Spielverständnis, wenn man nicht mal einen Trainer hat, wenn man so 8 Stunden jetzt morgens sich vor den PC setzt und sagt, so, jetzt will ich mein Spielverständnis verbessern? Wie machst du das praktisch?
Okay, ist natürlich ein sehr, sehr langwieriger Prozess, also ich denke, um das Spielverständnis zu verbessern, natürlich. Ich denke, wenn man so taktisch oder Rechenaufgaben und so weiter verbessern will, dann muss man viele Aufgaben lösen, also Stellungen, wo man dann irgendwas berechnen muss. Und um so ein besseres Spielverständnis zu bekommen, dann muss man, okay, es hilft, wenn man eigene Partien spielt und ein Verständnis aus seinen Fehlern und so weiter bildet. Also zum Beispiel, mir hat das sehr viel gebracht, dass ich sehr viel online gespielt habe in 2020. Dazu gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel online gespielt und so mein Spielverständnis verbessert. Und ansonsten hilft es auch sehr viel, wenn man sich irgendwelche Partien oder so anschaut und dann tief über die, sagen wir mal, irgendwelche Weltmeisterschaftspartien habe ich zum Beispiel analysiert mit dem Computer, aber auch ich selbst einfach nachgedacht über die Partien, und das hilft auch, um sein Spielverständnis zu verbessern.
Du hast gerade eine lustige Geschichte im Zusammenhang mit Online-Spiel erwähnt, die bin ich natürlich neugierig.
Ja, es war eher so eine tragische Geschichte, weil früher habe ich sehr, sehr viel Handball gespielt, also im Prinzip.
Die Dänen sind ja auch gut, ne, beim Handball.
Genau, ja. Also ich hatte halt 3-mal pro Woche irgendwie Training, 1,5 Stunden Training, dann noch ein Spiel am Wochenende. Manchmal habe ich sogar irgendwie ein Bundesligaspiel dafür ausgelassen früher. für ein Handballspiel. War so 50-50 oder so. Irgendwann hat dann Schach Überhand genommen, aber dann Anfang 2020 habe ich mich dann sehr, sehr stark verletzt während des Handballtrainings und konnte über ein Jahr lang nicht wirklich laufen. Oder ich musste, glaube ich, 2 bis 4 Monate lang irgendwie eine große Prothese oder so tragen und konnte nicht normal gehen. Und dann habe ich mich dann wieder verletzt beim Handballspielen. Und irgendwann habe ich dann Handball so ein bisschen aufgegeben, weil immer, wenn ich irgendwie gespielt habe, habe ich mich dann wieder verletzt. Also ich hatte halt so eine Sehne durchgerissen und ein paar Bänder auch. Und irgendwie ist das nicht sehr gut verheilt. Deswegen hatte ich halt viel Zeit irgendwie zu Hause oder war ich viel zu Hause und hab dann Schach gemacht. Ich konnte mich ja nicht wirklich rausbewegen.
Ja, vielleicht war es ja gut für dich letztlich, ne? Hat dazu beigetragen, ja, dass du so gut geworden bist.
Auf jeden Fall. Also ohne die Verletzung wäre ich, glaube ich, nie so gut wie jetzt.
Ja, was für Zufälle es gibt. Ja, ich habe noch ein bisschen in deiner Karriere gestöbert. Team-Europameisterschaft 2023, da gab es dich nicht als Spieler, sondern als Sekundant für die Nationalmannschaft. Was macht man da so? Also Sekundant für einen Spieler ist mir relativ klar, aber Sekundant für ein ganzes Team, also wie läuft das ab?
Ist einfach anspruchsvoller als ein Spieler. Also dann ist man halt Sekundant für 2, 3. Also typischerweise habe ich 2 Spieler sekundiert. Dort manchmal auch 3 und dann muss man halt irgendwie, ich war auch sehr motiviert und habe mich auch ein bisschen überarbeitet, glaube ich, als ich da war. Bisschen jung und naiv, kann man sagen.
Also es war mehr als nur Brötchen holen für die anderen, sondern du hast da echt so harte Eröffnungsarbeit gemacht dann.
Genau, dann habe ich halt, irgendwann kam die Paarung raus um 9 Uhr oder so und dann habe ich halt von 10 Uhr bis 5 Uhr morgens oder so, oder 4, 5 Uhr morgens habe ich dann irgendwelche Eröffnungsvarianten gecheckt, die Spieler von mir, oder die Spieler haben halt irgendeinen Auftrag gegeben, dass ich das und das überprüfen muss. Häufig irgendwelche irrelevanten Varianten, die man aber checken muss vor den Partien, nur falls sie kommen. Einfach nur, um die Spieler an Sicherheit zu wiegen, im Prinzip. Und habe das dann bis 4, 5 Uhr morgens gecheckt und dann irgendwie bin ich um 11 Uhr oder so, 10, 11 Uhr aufgestanden, um dann das, falls die Spieler mich brauchen, dass ich dann bereitstehe. Das würde ich, glaube ich, aber heute anders machen.
Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr nervenaufreibend, aber ja, ich meine, aber kannst du es vorstellen, auch mal für einen, also Keimer hat jetzt für Gukesh sekundiert. Kannst du dir sowas auch vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Muss natürlich irgendwie ein wichtiges Turnier sein, wie das Kandidatenturnier oder so, aber kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Huschenbeet für Nakamura, ne?
Ja.
Könntest du ja auch.
Ja, theoretisch schon, ja. Mal schauen. Also der Fokus liegt natürlich immer noch bei mir auf mein eigenes Schach, aber
ja, klar.
Ich denke, das könnte mich auch kann einen auch voranbringen, so die Zusammenarbeit mit deinem Topspieler.
Ja, bestimmt. Ja, dann, ich habe es schon im Intro angekündigt, du hast eine hervorragende Schacholympiade gespielt in Budapest, wo du eine Performance, ich glaube 2791 oder so habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, hingelegt hast, 7 Siege, 2 Remis. Wie kam es dazu, dass es da so super gut lief für dich? Weil fürs Team insgesamt lief es ja so durchwachsen, sage ich mal.
Ja, schwer zu erklären. Okay, erstens habe ich mich ganz, eigentlich davor hatte ich überhaupt gar keine Zeit, um mich auf die Olympiade vorzubereiten, aber trotzdem habe ich mich ganz, ganz gut gefühlt während der Olympiade. Und ja, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich so gut gespielt, weil die anderen so eine Kompensation brauchten für ihre Resultate. Deswegen, es war ein bisschen mehr Druck auf mir und irgendwann irgendwie spiele ich dann vielleicht sogar ein bisschen besser im Team, wenn ich so ein bisschen Druck habe. Und ja, ich weiß, ich muss jetzt diese Partie gewinnen, sonst sieht es schlecht aus fürs Team. Also manchmal habe ich es dann auch ein bisschen überreizt, aber Okay, ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, aber ja, war natürlich schade, dass wir dann nur, oder dass wir so schlecht gestartet sind ins Turnier. Also hätten wir ein paar Runden mehr gehabt, dann wer weiß, was dann passiert wäre. Aber okay, 7. Platz am Ende war auch kein Weltuntergang.
Bist du so einer, der dann am Ende der Partie noch irgendwie so die Zitrone ausquetscht, so wie Carlsen, der eigentlich in einer ausgeglichenen Stellung dann doch noch gewinnt, oder?
Also ich denke schon. Zumindest, wenn man sich meine Partien anschaut, dann gewinne ich schon noch sehr viele Partien einfach in einem leicht besseren Endspiel oder meine Situation ist leicht besser. Habe ich auch bei der Olympiade gemacht und das ist, glaube ich, auch ein Skill, den ich erst in den letzten ein, zwei Jahren gelernt habe.
Ja. Dann lass uns zur Europameisterschaft kommen. Da hast du in der 9. Runde eine schöne Partie gewonnen gegen den jungen Türken Erdemir mit einer Unterverwandlung. Ist das so diese Schachliebe, diese Liebe für die Ästhetik, die da in dir durchkam, wo du dich dann entschlossen hast, okay, jetzt mache ich eine Unterverwandlung in Springer? Oder war es für dich einfach objektiv der beste Zug?
Also es war schon wichtig, dass ich diesen Springer hole, weil er hatte irgendwelche Gegendrohungen und ich musste es halt einen Schach geben. Deswegen, es war natürlich schön, so eine Unterverwandlung zu machen, aber insgesamt war die Partie auch super wichtig, wenn man sich irgendwie den Einzug in den World Cup bedenkt und so weiter. Also ich war schon ein bisschen unter, nicht unter Druck, aber ich wollte die Partie schon sehr gerne gewinnen und die Partie war auch sehr spannend. Deswegen war natürlich sehr schön, das dann auch mit so einer Unterverwandlung zu beenden.
Ja, war sehr hübsch auf jeden Fall. In New York warst du ja auch, ne, bei der Schnellschach- und Blitz-WM zusammen mit Rasmus, glaube ich. Oder zumindest gibt es ein Bild von euch beiden.
Ja.
Hast du diese Carlsen-Jeans-Geschichte da mitbekommen vor Ort?
Also nicht viel mehr als Leute zu Hause, muss man sagen. Also ich habe es jetzt nicht live gesehen. Ich habe sogar gegen den einen Spieler gespielt, der zwar keine Jeans, sondern Trousers anscheinend anhatte. Also Andreasian war natürlich am gleichen Tag, glaube ich. Aber ja, war natürlich eine lächerliche Geschichte. Lächerlich von beiden Seiten, würde ich sagen. Also ich denke, die FIDE ist ein bisschen zu streng mit solchen Jeans-Angelegenheiten, aber ich denke auch nicht, dass man so ein großes Drama draus machen muss, wie es Magnus dann gemacht hat, aber es ist auch nichts, ich denke, es ist nichts Neues auch, dass Magnus manchmal mit Jeans bei der Weltmeisterschaft, Rapid- und Blitz-Weltmeisterschaft spielt, aber diesmal wollte die FIDE halt härter durchgreifen. Ja. Aber die zweite Geschichte war lächerlicher für mich als die Jeans-Sache.
Du meinst die mit dem geteilten ersten Platz, da bist du kein Fan von?
Ja, auf jeden Fall nicht. Also, ja, keine Ahnung.
Fand ja, ich da ein gibt's ja
bisschen
dieses,
komisch.
Dieses Beispiel von den Hochspringern, ich weiß nicht was, Olympiade oder so, die sich auch den ersten Platz geteilt haben und alle haben gejubelt und haben gesagt, oh, wie fair, sportliche Dienste.
Ja, das verstehe ich, aber bei Hochspringer irgendwann, sie haben ja 3 Versuche, um irgendeine besondere Höhe zu erreichen. Irgendwann kann man nicht höher springen. Also ich meine, sie hatten, glaube ich, nach dem normalen Tiebreak 2, 3 Blitzpartien oder so gespielt. Also es war jetzt kein Ding, irgendwie so 3 weitere zu spielen. Und ja, ich verstehe es nicht. Also das ist auch ein Problem der Regularien, also ich verstehe auch nicht, wieso man kein Armageddon machen will mit Inkrement nach Zug 60 oder so. Aber okay, man hätte da auch einfach weiterspielen können, also verstehe ich nicht wirklich.
Ja, dann reisen wir einfach weiter in deiner Schachchronik. Anfang des Jahres gab es das Challenger-Turnier in Weikernsee, wo du mitgespielt hast. Da warst du auch an 2 gesetzt nach Elo. Am Ende ist es dann Platz 7 geworden. Nimmst du trotzdem was Positives mit oder bist du sehr enttäuscht?
Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Also irgendwie hat irgendwie gar nichts zusammengepasst. Und Ja, die eine Partie ich bin sehr schlecht mit der einen Partie umgegangen gegen Lu Miaoyi.
Diese junge Chinesin, ne? Ja.
Ja. Also die nächste Partie hatte ich auch eine Gewinnmöglichkeit und hab sie sogar gesehen und irgendwie dann trotzdem ausgelassen. Also ja, das Turnier wäre natürlich anders verlaufen und dann, ja, die vorletzte Partie war auch irgendwie sehr, sehr bitter. Ich stand gut nach der Öffnung und habe irgendwie den besten Zug gesehen und wollte ihn auch spielen. Und ja, und später hat er dann auch noch seinen Turm eingestellt und ich habe es dann auch nicht gesehen. Also, ja, sehr tragisch.
Frederik, sorry, könntest du ein bisschen näher ans Mikro ran, weil sonst klingt es so dumpf. Ja,
Okay.
super, danke.
Soll ich das nochmal erzählen,
Nee,
oder?
passt, passt schon, passt schon.
Okay, klar.
Noch was zu Weigandsee oder sonst stelle ich die nächste Frage. Jetzt habe ich
War natürlich ein
den
sehr
Rahmen.
interessantes Turnier, da mitzuspielen mit den Top-Leuten. Und was sehr erstaunlich ist, ist einfach, wie viele Fans da wirklich vor Ort sind. Also am Wochenende waren da bestimmt irgendwie 100 Fans oder so, die einfach den ganzen oder ständig zugeschaut haben, live vor Ort. Und das war natürlich oder war eine sehr besondere Sache, da davor vor so vielen zu spielen.
Ja, er findet ja auch ein Open statt, ne? Also ein großes, so Amateurspieler ja auch, also richtiges Schachfest sozusagen, ne?
Ja, im Prinzip
Ja.
so ähnlich wie Kränke, aber ja, ist natürlich. Ich finde das immer toll, wenn wirklich Zuschauer live das sich anschauen können.
Ja. Auch du gehörst ja zum Kreis der Spieler, die von Wladimir Kramnik des Cheatings bezichtigt worden sind. Der kennt der ja überhaupt keine Grenzen und sagt es im Prinzip über jeden, den er verliert. Nakamura, ich habe einen Stream gesehen, wo Nakamura das als lächerlich bezeichnet hat, also gerade in Bezug auf dich. Hat dich das trotzdem irgendwie beschäftigt?
Auf jeden Fall. Also ich denke, niemand kann irgendwie das so hundertprozentig zur Seite schieben, wenn so eine Schachlegende einen des Cheatings oder so beschuldigt. Und irgendwie, manche Leute werden immer dann mit meinem Namen irgendwas mit Cheating irgendwo aufgegriffen haben. Also hat mich natürlich das beschäftigt und im Turnier hat mich das auch sehr, 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 sehr beeinflusst, weil wir haben das Turnier noch gespielt, während er mich beschuldigt hatte und ja, danach irgendwie ging gar nichts mehr also ich habe super schlecht dann gespielt danach. Ich denke auch aufgrund der Sache. Aber mittlerweile ist mir das ziemlich egal, also ja.
Ja, aber es ist ja völlig verantwortungslos von ihm. Müsste er da nicht irgendwie aus seiner Sicht auch mal vom Weltschachverband oder auch von Chess.com härter bestraft werden? Weil ich meine, falsche Verdächtigungen, haltlose, sehr, also ich will ja, kann man ja auch nicht einfach durchgehen lassen.
Ja, Beschädigung
Ja.
des Rufs, ja, Beschädigung des Rufs, also aus meiner Sicht auf jeden Fall, aber ja, ist natürlich nicht meine Aufgabe, das in die Wege zu leiten. Also er hat auch andere Persönlichkeiten wie Nauditzki oder auch Hikaru Nakamura selbst hat er schon des Cheatings beschuldigt und nicht wirklich viele Konsequenzen davon getragen bisher, also ich denke, das geht gar nicht.
Ja, traurig eigentlich. Aber kommen wir zu was Erfreulichem. Stichwort Nakamura. Ich habe gesehen auf YouTube, da gibt es so ein Video, wo ihr beide so quasi parallel eine Partie kommentiert und du auch gewonnen hast gegen ihn. Bist du eigentlich, streamst du eigentlich auch? Hast du YouTube, Twitch, irgendwie sowas? Oder wie kommt dieses Video zustande?
Ja, damals habe ich gestreamt. Das war, glaube ich, sogar nachdem ich die Bronze gewonnen habe bei der Europameisterschaft wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es da, da hatte ich dann gestreamt vor Ort. Ich streame sehr selten, aber manchmal streame ich irgendwie Teil Tuesday oder so, wenn ich Lust dazu habe. Aber ja, mehr Spaß als alles andere.
Okay, wie heißt dein Kanal oder auf welcher Plattform bist du da?
Auf Twitch heißt er GM Frederik Swane.
Okay, ja,
Aber
gut.
ich bin, also leicht zu merken, aber ich bin nicht wirklich viel aktiv dort.
Okay, aber online spielen, da bist du schon sehr aktiv und es liegt dir auch, ne? Weil, ich meine, wir haben vorher von langen Partien und Endspielen gesprochen, aber Blitz ist trotzdem irgendwie dein Ding und du bist ja auch, hast ja auch mal einen Title Tuesday gewonnen, ne? Also gegen Weltklasse-Leute.
Ja, also ich denke nicht, dass ich besonders schlecht bin im Blitzen, auch nicht, dass ich besonders gut bin. Ich bin wahrscheinlich einfach auf demselben Level im Blitzen wie auch im klassischen oder Rapid, aber ich habe auch sehr viel Spaß daran, irgendwie Schnellschach oder Blitzschach zu spielen, aber trotzdem ist mein Ligament-Fokus momentan auf klassischem Schach.
Und was den, also du als Schachprofi musst ja auch irgendwie Geld verdienen. Ist es online inzwischen attraktiver zu spielen finanziell als over the board? Oder wie setzt sich das zusammen bei dir?
Okay, es gibt natürlich viele Komponenten. Also erstmal in verschiedenen Ligen zu spielen. Dort kriegt man Honorare für, wenn man eine Partie spielt. Also verdienen die meisten Schachprofis zumindest in Europa ihr Geld und ansonsten auch in Schachturnieren, irgendwie wenn man viel Preisgeld oder so gewinnt, aber tatsächlich war das zumindest letztes Jahr attraktiver in diesem CCT zu spielen, wo es gab viele Spieler, die da Preise gewonnen haben. Da habe ich auch zumindest etwas, so 7.000 oder so gewonnen. Und in normalen Open normalerweise ist da die Konkurrenz einfach noch größer für geringe oder kleinere Preise. Deswegen, ja, keine Ahnung. Schwer zu sagen.
Ja, okay, also du baust es aus vielen verschiedenen Komponenten sozusagen zusammen. Aber du machst jetzt nicht nochmal nebenher irgendwie, also es gibt ja viele, die dann irgendwie Chess-Base-Kurse machen oder Chessable-Kurse oder Training geben oder sowas. Also bei dir ist es rein spielen momentan, ne?
Hauptsächlich, aber ich habe tatsächlich vor einem Monat mit Training geben angefangen, aber bisher habe ich nur einen Schüler. Also
ach, wer ist denn der Glückliche? Mal schauen.
Ich weiß nicht, ob das ich was sagen kann, deswegen lasse ich es mal.
Okay.
Also kein super bekannter Spieler, aber ja, trotzdem sehr gut.
Aber ich habe irgendwie gehört, du bist auch Mentor im Rahmen von Freestyle-Schach irgendwie. Was ist da deine Aufgabe? Für wen machst du das?
Ja, das war, also letztes Jahr hatten wir im Zuge des Freestyle-Chess im Weißen Haus, habe ich da zusammen mit Rasmus der U16-Nationalmannschaft Training gegeben.
Ah, okay.
Aber seitdem ist da nicht viel gelaufen, also ja.
Also Mentor ist ein bisschen hochgegriffen dann.
Ja, Mentor ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich hab dich schon begleitet, ein bisschen.
Okay. Wir haben ja gerade auch schon die Nationalmannschaft erwähnt. Wie bist du denn da irgendwie, bist du da irgendwie gefördert? Bist du im Kader drin? Bekommst du da finanzielle Zuwendungen? Wie sieht's da aus?
Ja, also momentan bin ich im A-Kader. Das waren die letzten Jahre B-Kader und ich glaube, das ist auch öffentlich einsehbar. Ja. Aber für den A-Kader, wie viel die Förderung ist,
ach so,
glaube ich.
Und das weiß ich nicht. Also, dass du im Kader bist, ja, wie viel die Förderung ist, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist auch einsehbar, aber okay, nicht so besonders viel. Und ansonsten bin ich auch in der Sonderförderung, ja, zusammen. Vincent hat auch eine Sonderförderung und ich habe auch eine Sonderförderung vom Deutschen Schachbund.
Okay, das hilft dir da auch ein Stück weit. Und von Waisenhaus wirst du da auch gefördert, von Büttner? Also Keimer fördert er ja sehr stark.
Ja, nicht wirklich direkt, aber kann ich nicht so sagen.
Okay, ja gut, muss man ja auch nicht alles offenlegen. Aber wir können ja nochmal über die Trainingslage vom Deutschen Schachbund sprechen. Vorher hattest du das schon so ein bisschen angerissen mit Ramesh. Ja, besondere Persönlichkeit, ne? Also man sagt ja der Pep Guardiola des Schachs. Was hast du für dich rausgezogen? Oder du schüttelst den Kopf, also siehst du es anders?
Ich meine, ich weiß nicht, wieso gerade Pep Guardiola.
Naja, erwähnt weil so Superbrain irgendwie so, ne? Macht er einen Eindruck.
Okay, ja, sagen wir es so, ja. Superbrain. Natürlich ein super Trainer. Auch Ramesh natürlich sehr, sehr interessanter Trainer. Man sieht ja auch, er hat ja zum Beispiel Aravind und Pragnananda trainiert und gerade läuft es auch gut bei denen in Prag.
Prag in Prag, ne?
Prag in Prag, genau. Beide jetzt Top 20 der Welt, glaube ich. Also er hat schon zumindest sehr viel Erfolg gehabt und wir haben viel über so psychologische Dinge geredet und ansonsten ist er natürlich auch ein sehr guter Trainer mit den Schachstellungen, die er uns gibt und so weiter. Und aber eher hatten wir so den Fokus drauf gelegt, wie man besser wird im Schach, wie man denken muss, wenn man oder wie man denken sollte, wenn man so eine Schachpartie spielt und so weiter und so fort.
Ja, er hat auch hinterher ein Interview gegeben und ich war ein bisschen schockiert. Also seine Aussage lautet, diese Spieler haben herausragendes Talent, aber es fehlt ihnen an hartem Training. Ich denke, mit diszipliniertem Training können diese Spieler noch viel stärker werden, als sie derzeit sind. Das ist ja schon ein starkes Stück. Wobei einen hat er ausgenommen, nämlich dich. Und ich lese einfach mal weiter. Frederik ist ein außergewöhnliches Talent, aber was noch wichtiger ist, er verpflichtet sich voll und ganz dem Schach und ist bereit, sich harten Trainingsmethoden zu unterziehen. Ich finde ihn extrem ehrgeizig und spüre, dass er bereit ist, sich für den Erfolg zu quälen. Ich denke, er hat eine glänzende Zukunft vor sich. Also warst du der Klassenbeste da bei dem Trainingslager, oder?
Nein, das kann man nicht so sagen. Also ich denke, okay, man kann immer mehr machen. Besonders als Schachprofi hat man jetzt auch nicht wie bei anderen Sportarten so die Limitation des eigenen Körpers oder so und muss natürlich auch sein Gehirn so ein bisschen ausruhen lassen, aber kann schon viel mehr trainieren als bei anderen Sportarten. Und ich weiß nicht, im Vergleich zu den Weltbesten oder im Vergleich zu der Welt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Deutschen weniger trainieren oder mehr. Aber die Inder trainieren natürlich sehr, sehr viel und so weiter. Also man kann immer mehr machen, sagen wir es so.
Ja, also der Maßstab, den er da hat, ist wahrscheinlich tatsächlich ein anderer. Ne? Das sind ja alles Trainingsmonster.
Ja, aber wieso kann man als Deutscher nicht diesen Maßstab annehmen?
Ja.
Das ist alles eine Motivationsfrage, so ein bisschen. Und was man so will, im Prinzip auch so.
Ja. Und wie würdest du das jetzt sehen im Vergleich zu den anderen Trainingslagern mit Kasim Canov und Leko? Wer ist dir da lieber?
Dazu sage ich nichts. Das ist eine schwierige Frage. Aber alle haben ihre Vor- und Nachteile. Also ich denke, man muss immer, ich finde es sehr, sehr schön von vielen verschiedenen Trainern, die verschiedenen Aspekte zu lernen, weil sie einfach verschiedene Perspektiven auf Schach haben.
Ja.
Man kann irgendwie überall was mitnehmen.
Ja. Kann man deinen Trainingsumfang in Stunden am Tag, kannst du das irgendwie angeben? Ist es also wie so ein 9-to-5-Job oder?
Es kommt tatsächlich drauf an, ob ich jetzt gerade zu Hause bin oder so weit und so weiter und so fort. Also zum Beispiel manchmal fahre ich in irgendein Trainingslager oder so und dann trainiere ich wirklich von 9.30 Uhr natürlich irgendwie mit Essenspausen oder so bis 10 Uhr abends oder so. Also das wären halt so 12 Stunden oder 11, 10 Stunden oder so. Und wenn ich zu Hause bin, auch wahrscheinlich so 7 Stunden. Ist natürlich immer so ein bisschen, kommt drauf an, ob man jetzt ausgeruht ist nach einem Turnier, brauche ich normalerweise so einen Tag Pause, um dann wirklich so ganz fokussiert wieder beim Schachtraining zu Hause zu sein. Aber wahrscheinlich so 7-8 Stunden pro Tag.
Wow, das ist schon
sowas.
Und das ist schon ein hartes Stück.
Also das ist so konzentriertes Training und ansonsten gucke ich mir halt irgendwie die Livestreams von Prag oder so an. Also Schach ist schon mein Leben.
Okay, ja.
Und ansonsten muss man auch, oder habe ich gemerkt, dass auch sehr wichtig ist, dass man so physisch fit ist. Also irgendwie zum Gym, ins Gym zu gehen oder so weiter hilft auch.
Okay, also kein Handball mehr, aber Fitnessstudio.
Ja, wenn's möglich ist. Aber ja, kann man auch mehr machen.
Ja, gut, mehr geht immer. Spürst du viel Druck? Ich meine, das ist dein Beruf, wenn du schlecht spielst. bist du schlecht im Beruf, verdienst nichts. Also ist ja auch irgendwie ja, ein Druck für so einen jungen Kerl wie dich.
Ja, nicht wirklich. Also ich mache das natürlich auch Spaß. Natürlich denkt man schon manchmal darüber nach, okay, wenn ich die, zum Beispiel beim World Cup ist das ganz extrem, wenn ich jetzt das Match gewinne, dann gewinne ich irgendwie 10.000 mehr oder irgend sowas, wenn man sehr weit vorne ist, aber am besten, man blendet das einfach aus und konzentriert sich auf das Spiel, weil das hilft nicht viel weiter, sich über solche Dinge Gedanken zu machen.
Und denkst du auch manchmal, naja, wenn es nicht klappt, dann studiere ich halt irgendwie? Oder hast du das, setzt du voll auf die Karte Schachprofi?
Ja, ist natürlich immer eine Überlegung. Ich bin ja noch ziemlich jung, also ich kann noch anfangen mit einem Studium, aber momentan gefällt mir das sehr und ich denke schon, dass ich das fortsetzen werde in den nächsten paar Jahren.
Mit 2665 hat man wahrscheinlich ein naheliegendes Ziel, die 2700 nehme ich an. Ist das für dich auch so eine Marke und wenn ja, was fehlt noch aus deiner Sicht?
Ja, ist natürlich eine Marke, aber für mich ist wirklich viel wichtiger, ob ich jetzt, sagen wir mal, im Grand Swiss oder bei der Schacholympiade oder Team-Europameisterschaft oder bei solchen wichtigen Turnieren wirklich gut performe, als dass ich irgendeine bestimmte Wertungszahl habe, weil ich weiß nicht, wirklich, also es macht schon einen Unterschied mit Einladung und so weiter, deswegen ist es wichtig, eine hohe Zahl zu haben, aber ich will nicht unbedingt 2700 erreichen, um die 2700 zu erreichen, sondern eher, damit ich dann wirklich gegen die Weltbesten spielen kann.
Und welche Highlights hast du denn noch so 2025 in deinem Turnierkalender drin?
Also ich spiele auf jeden Fall hoffentlich Kränke, dann hoffentlich Team-Europameisterschaft, wenn ich spielen darf. Und ansonsten habe ich mich ja schon für den World Cup qualifiziert. Dieses Jahr, aufgrund der Europameisterschaft letztes Jahr.
Der ist im November, glaube ich.
Deswegen das, genau, ich glaube im November, aber der Ort steht noch nicht fest. Das wird auf jeden Fall das Highlight, zusammen mit dem Grand Swiss. Hoffentlich darf ich da auch spielen, falls meine Wertungszahl nicht zu weit nach unten geht. Genau. Irgendwie jedes zweite Jahr ist so toll, weil man Grand Swiss und World Cup spielen kann.
Gibt es so ein Herzensturnier von dir? Oder sagst du, da habe ich super gern gespielt oder da würde ich mal gerne spielen?
Ja, tatsächlich, aber leider wird das nicht mehr fortgesetzt seit der Pandemie. Also früher habe ich sehr, sehr gerne bei dem Extracon Open gespielt in Dänemark.
Ah, okay.
Dieses super große Open Dänemark, aber findet leider nicht mehr statt. Ansonsten ist Kränke natürlich ein sehr schönes Turnier immer.
Ja.
Für mich. Und Wake am See natürlich wäre auch natürlich eine tolle Sache.
Jetzt habe ich noch so ein paar Trivia-Fragen, wenn du gestattest, so ein bisschen zum Auflockern sozusagen am Ende. nicht wundern, ja, wenn die jetzt ein bisschen anders sind. Stell dir vor, Schach wird neu erfunden. Welche Regel würdest du ändern? Oder einführen?
Also man muss eine Regel ändern.
Ja.
Okay, dann.
Oder neu einführen.
Neu einführen, dann keine Rochade.
No Castling wurde ja in Dortmund gespielt, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so ein, war das ein Erfolg für dich? Also hast du es verfolgt? War ja ein bisschen umständlich irgendwie, ne? Bis man dann da mal den.
Ich war sogar live vor Ort.
Den Turm im Spiel hat.
Also, ja. Ich war sogar live vor Ort an in dem einen Jahr, glaube ich, als sie gespielt haben.
Okay.
Also ich habe das ein bisschen verfolgt, aber ja, keine Ahnung.
Fandst du das spannend?
Ich meine, ich kann nicht Freestyle Chess sagen, weil Freestyle Chess gibt es schon. Deswegen,
ja.
Deswegen vielleicht ja. No Castle. Vielleicht Freestyle Chess ohne zu rochieren. Das hatte jemand vor kurzem vorgeschlagen. Das ist vielleicht keine dumme Idee.
Ach ja. Würde zumindest leichter nachvollziehbar sein, weil die Rochade-Regeln allein bei Freestyle sind ja schon.
Ja, genau.
Also würdest du sagen, du kennst die zu 100% oder?
Ja, ich glaube, ich hoffe schon. Also zumindest soll ich die drauf haben, wenn ich beim Freestyle Chess Open in Kränke spiele.
Okay, dann kommt noch so eine Frage aus der Art. Wenn du gegen einen beliebigen Spieler der Schachgeschichte antreten könntest, wer wäre es?
Gute Frage. Da muss ich kurz nachdenken.
Das kann man ja Spassky sagen, ne? Aber hätte ja ein anderer, vielleicht hast du einen anderen, der dich inspiriert oder so.
Okay, natürlich die Standardantworten wären jetzt Fischer oder Kasparov oder so. Wahrscheinlich sage ich einfach das Gleiche. Ich sag mal Kasparov.
Ja, das sind ja auch die Größten. Wie ist es so mit deinem Interesse für Schachgeschichte, Schachkultur? Ist es auch da oder geht es bei dir rein ums Spielen? Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, wer waren die Schachspieler des 18. Jahrhunderts, könntest du da einen nennen?
Bordeaux oder so, Bordenais oder so, so ähnlich. So ein Franzose und natürlich, ich bin nicht wirklich im 18. Jahrhundert, eher so Anfang 20. Jahrhundert und so weiter. Ja. Ich denke, oder mich interessiert schon so ein bisschen Schachgeschichte, weil eher aus Spiel des, oder aus Sicht des Spiels im Prinzip, weil irgendwie die Partien von 1910 sind so verschieden von den Partien 1970 und 1970 von 1940 unterscheiden sich auch sehr viel. Also mich interessiert das schon sehr, die Partien sich anzuschauen und so weiter. Und man kann auch viel davon lernen, denke ich.
Kannst du anhand von der Partienotation tatsächlich so ungefähr die Zeitepoche einordnen, selbst wenn du die Partien nicht kennst? Anhand vom Spielstil?
Also zumindest, sagen wir, moderne Schach kann man sehr, sehr, sehr einfach, glaube ich. Zumindest wenn es keine komplett verrückte Partie ist, kann man es sehr, sehr gut unterscheiden von älteren Partien. Also ich denke schon.
Woran?
Einfach nur an
Computerzüge, die die jungen Leute von heute machen, oder?
Ja, ich denke, dass erstens hat das Spielverständnis sich extrem weiterentwickelt. Von früher durch Computer, also zum Beispiel irgendwie H4, H5, H6 Strukturen oder irgendwelche anderen Strukturen hatte man auch ein anderes Verständnis früher, oder von dynamischen Stellungen, Königssicherheit und so weiter hat man nicht ganz so gut verstanden früher, und die Öffnungssysteme sind auch sehr anders heutzutage, viel tiefer analysiert. Zum Beispiel kann man auch sagen, dass früher haben sie sehr viel Grünfeld und Königsindisch und so weiter gespielt. Das sieht man heutzutage eher seltener. Also nimmt so Indisch oder solche Systeme sind werden viel mehr gespielt. Deswegen an der Öffnung kann man das erkennen und auch welche Züge sie so machen und so weiter und so fort.
Ja, interessant. Ja, Frederik, wir haben schon über eine Stunde. Zum Abschluss stelle ich immer noch die Frage. Ja, du weißt es ja, ne? Du hast ja schon mal gesagt, du hast schon mal einen Podcast reingehört. Also, da würde mich noch interessieren, ob du schon mal einen Schachgeflüster-Podcast gehört hast, und wenn ja, von wem?
Habe ich. Ich glaube sogar mehrere. Also ich weiß nicht, ob ich jeden durchgehört habe, um ehrlich zu sein. Aber ich hab Abschnitte gehört. Also ich habe Dimitri Kollas war, glaube ich, hier.
Ja.
Rasmus war hier. Habe ich auch ein bisschen reingehört. Dann Jonathan Karlstedt war auch hier.
Oh ja, das war ganz
am Anfang. Manchmal höre ich dann Abschnitte und so weiter. Ja.
Aber du, ja. Dann kennst du ja vielleicht die Schlussfrage, nämlich ob wir noch was vergessen haben oder ob du noch was auf dem Herzen hast und mitteilen möchtest.
Ja, ich glaube nicht wirklich. Also ich glaube, wir haben viele Themen durchgesprochen. Ja, zumindest angerissen.
Sehr gut. Dann bleibt mir nur vielen, vielen Dank zu sagen. Dir drücke ich natürlich die Daumen für deine weitere schachliche und auch persönliche Entwicklung. Vielleicht sehen wir uns in Karlsruhe. Ich werde auch vor Ort sein und ein bisschen berichten. Und finde, dass du dich da großartig entwickelt hast und dass man sieht auch die Leistungsbereitschaft bei dir. Und das ist einfach auch ist schön zu sehen, wenn jemand so sich so anstrengt und dabei noch sagt, dass es ihm Spaß macht. Das ist einfach wohltuend. Da schlägt mein Schachherz auch höher, wenn ich das höre, dass jemand anderes so, ja, so eine Schachliebe empfindet. Das ist immer schön, irgendwie das verbindet, auch wenn wir auf einem ganz anderen Level sind.
Danke dir. Es war echt toll, hier beim Podcast zu sein.
Ja, sehr schön. Dann nochmal danke und einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Ciao.
Ja, danke. Schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.